sein. Ich bin schon beinahe mehr in Adliswil als in Zug in der Kirche. Bin schon das dritte Mal da dieses Jahr. Danke, dass Sie zuhören. Heute bin ich wieder als Vertreter von Lichtemosten bei euch. Im Sommer durfte ich eine Kollekte ansagen. Und ich möchte euch heute auch berichten, was tun wir mit dem Geld. Lichtemosten, ich hoffe, Sie kennen die nächsten paar Folien schon auswendig. Ich sage sie trotzdem. Lichtemosten gibt es schon seit über 100 Jahren. Wir wollen die Liebe Gottes in Wort und in Tat zu den Menschen bringen. Wir wollen dort helfen, wo Not ist. Da seid auch ihr als Gemeinde ein aktiver Teil. Habt ihr sicher schon gelesen? Aktion Weihnachtspäckli. Das ist Nothilfe. Wir wollen Glauben wecken. Wir wollen von Gott erzählen. Ein wichtiger Bestandteil, das in alles zusammenfließt. Aber wir wollen auch den Menschen eine Zukunft ermöglichen. Den Menschen, die es nicht so einfach haben wie mir, wo es vielleicht nicht so selbstverständlich ist. Das machen wir in 18 Ländern inzwischen. Das Gebiet von Lichtemosten ist groß geworden. Früher ging es so bis und mit Ukraine. Mittlerweile die sogenannten Stanländer in Zentralasien, Jakutien, das ist da, wo es jetzt so richtig kalt wird, so minus 40 Grad. In all den Ländern dürfen wir helfen. In all den Ländern sind verschiedene Projekte aktiv mit dem einen Ziel, die Liebe von Jesus Christus in Wort und Tat weiterzugeben. Wer ist Licht im Osten? In der Schweiz sind das diese Menschen, die Sie da sehen. 10 Vollstellen teilen wir uns. Das ist die andere Hälfte. Und das ist auch nur die Hälfte der ehrenamtlichen Mitarbeiter, die uns in irgendeiner Form in ihrer Freizeit helfen. Männer und Frauen, die Kleider sortieren, die unsere IT am Leben erhalten und so weiter. Ups, jetzt fehlt eine Folie. Muss ich nochmal zurück. Aber ganz wichtig ist, neben den Menschen, die ich aus der Schweiz erwähnt habe, 150 Projekte, 150 Projektleiter und ihre Teams in den Ländern sind aktiv. Einheimische, die wissen, wie ihre Landsleute funktionieren. Der Moldawier weiß, was für Macken ein Moldawier hat. Ich weiß auch, was wir Schweizer für Macken haben. Und so wollen wir mit einheimischen Menschen arbeiten und ihnen helfen. Jetzt gibt's Ferienbilder, könnte man meinen. Wunderschön. Wer hat es diesen Sommer nicht auch gesehen? Ein Sonnenblumenfeld. Wunderschön. Das ist in der Ukraine. Ja, auch in der Ukraine, dem Kriegsland, gibt es schöne Bilder diesen Sommer. Unser Chauffeur, Stefan Kosadoy, hat uns das gemacht. Er ist unterwegs mit der Hilfe aus der Schweiz, quer durch das Land. Trotz aller Not, die er immer wie sieht, das Schöne behält er im Auge. Ja, wir haben die Menschen nicht vergessen, die in der Ukraine sind. Die Menschen in der Kriegszone, aber auch die Menschen auf der Flucht. Weil das ist ja auch eine Realität, neben dem schönen Sonnenblumenfeld. Zerbombte Häuser, Heimat, die zerstört wird. Wer möchte im Vorgarten so ein Krater? Ich nicht. Und es gibt auch Erstaunliches zu berichten. Das sind dann Sommerferien. Studenten, die unterwegs sind in ihrem Heimatland in der Ukraine, eigentlich um Kindercamps zu organisieren. Roman und sein Team haben aber festgestellt, diese Seniorin, die lebt in einem Haus rundherum Schutt, ihr Haus in Schutt und Asche. Sie haben 2-3 Tage Zeit und sie nehmen sich einfach die Zeit zu helfen, aufzuräumen, ihr Haus so weit instand zu stellen, dass sie wenigstens wieder leben kann. Ein Zusammenhalt im Volk, der mich beeindruckt. Weil niemand kannte die Dame vorher und trotzdem hilft man. Lichtemosten hat in der Ukraine 30 Projekte und Projektpartner im ganzen Land verteilt. Ein riesiges Land, die Kriegszone, ganz im Osten, bei Berdyansk ist russisch besetzt, Lysychansk russisch besetzt. Unsere Partner sind zum Teil noch dort. Wir haben aber keinen Kontakt zu ihnen, weil das die russische Armee verhindert. Aber unsere Partner im Osten sind im Kontakt, wenn sie über die Kriegszone gehen. Sie gehen zu den Partnern und helfen, wo sie können. Es ist schwierig, zu Alexander nach Berdyansk Hilfsgüter zu bringen, weil da muss man auch durch die russische Front. Ja, Hilfe aus der Schweiz. 29 Lastwagen sind dieses Jahr schon allein in die Ukraine gefahren. 11 davon bis in den Osten. Also Saporischschja, eine Stadt, die wir zu viel hören, ganz im Osten. Dnipro, auch im Osten. Dahin kommt die Hilfe. Und in den nächsten Wochen, nächsten Freitag, fährt der erste Weihnachtspäckchen-Lastwagen los nach Dnipro, auch im Osten. 5 Stück werden noch allein in die Ukraine fahren. Mit eurer Hilfe. Danke. Ja, unsere Partner helfen. Eben Nothilfe. Kleider, Lebensmittel. Ich denke mir zwischendurch auch, irgendwann muss das doch reichen. So viel Ware, wie wir bringen, pro Lastwagen, das sind 20 Tonnen Hilfsgüter. Und es braucht immer mehr. Es braucht immer mehr Lebensmittel, immer mehr Kleider. Warum? Im Osten der Ukraine, da wo der Krieg herrscht, über 40% der Bevölkerung ist zu Hause geblieben, ist nicht geflohen. Sie fragen sich vielleicht, ja warum? Ich würde ja vielleicht gehen, aber jetzt alle Einfamilienhausbesitzer, würdet ihr euer Haus einfach verlassen? Eure Umgebung, das was ihr kennt? Ich würde mich schwer tun. Oder Menschen, die kein Geld haben, die können sich auch nicht die Reise in den Westen leisten. Oder warum soll ich in den Westen gehen? Ich kenne ja niemand. Viele bleiben zurück und sind angewiesen auf die Hilfe von außen. Der Staat hilft auch, ist aber nicht in der Lage, für das einzelne Wohl zu sorgen. Und so sind unsere Partner unterwegs bei den Menschen. Dies ist ein altes Bild von Roman. Das war im Frühling 22, ist das entstanden. Und doch eines der wichtigsten in meinen Augen. Roman, der ist jetzt mittlerweile 14 Mal beschossen worden, unterwegs bei seinen Touren, um zu helfen. Geht zu den Menschen in der Kriegsfront. Er nimmt sich für diese Oma Zeit in aller Gefahr. Sie hat Lebensmittel bekommen. Darüber wird sie sich sicher gefreut haben. Wird dankbar sein. Aber ich glaube, sie hat noch viel mehr Freude gehabt, dass da ein Mann zu ihr kommt, sie einfach mal in den Arm nimmt und Zeit hat für sie. Vielleicht auch zuhört und die Sorgen mitteilt. Familien, die zurückbleiben im Osten. Kleine Kinder, die sicher nicht schuldig sind am Krieg. Und da ist es auch schön zu sehen, wenn mal etwas an Hilfsgütern in die Ukraine kommt, die über das Nötigste geht. Der kleine Junge mit dem Schoki-Osterhasen. Wir Schweizer erkennen das Produkt. Der hat es sicher sehr genießen können, seinen Schoki-Osterhasen, auch wenn nicht Osterzeit war. Und einfach mal ein paar Minuten ein Kind sein und genießen. Ja, was passiert überhaupt mit all den Kleidern und so weiter? Sie müssen sich vorstellen, Sie sind auf der Flucht. Sie nehmen einen Koffer mit. So nach 3 Monaten immer wieder waschen, die Kleider gehen kaputt. Oder Sie haben noch 2 Kinder dabei. Die warten nicht mit dem Wachsen. Sie wachsen einfach weiter und brauchen neue Kleider. Und so können unsere Partner mit Secondhand-Shops sozusagen helfen. Und das Gute ist, in der Ukraine war das auch schon vor dem Krieg eine Kultur, dass man Secondhand-Kleider trägt. Es ist nicht so, dass das erniedrigend ist, sondern es ist normal. Aber sie freuen sich auch, wenn sie wirklich die schönen Sachen bekommen. Denken Sie auch daran, wenn Sie spenden. Was würden Sie für einen Pullover anziehen? Der mit Loch oder der ohne Loch? Und so sehen wir immer wieder Bilder von dankbaren Menschen, die sich eindecken dürfen. Wir bekommen auch Bilder von unseren Partnern, die mehr als nur das machen, was sie sollten. Prokofsk, Ein Ort nahe der Kriegsfront, plötzlich kein Trinkwasser mehr. Was macht unser Partner in Dnipro? Er füllt einen großen Tank, zwei Tanker, so viel wie er in sein Auto bringt, und fährt hin, dass die Menschen Trinkwasser bekommen. Eine Not lindern. Eine Not, die jetzt auf den kalten Winter wieder viel stärker wird. Diejenigen von euch, die mal im Winter in Osteuropa waren, die freuen sich auf den Schweizer Winter. Der ist schön warm und vor allem die Häuser sind warm. Die Häuser nicht wirklich isoliert. Ein warmes Zimmer, sonst nichts. Wir unterstützen viele mit Kartoffeln. In Moldawien, Rumänien und in der Ukraine 225 Tonnen Kartoffeln haben wir eingekauft und verteilen die. 100 Tonnen in der Ukraine, damit zum Beispiel diese Seniorin Kartoffeln hat. Sie konnte keine anbauen dieses Jahr in ihrem Garten. Würden Sie in Ihrem Garten, wo Sie Angst haben müssen, dass eine Mine drin ist, noch rumstochen? Ich gehe nicht raus. Und so sehen wir immer wieder, wie die Hilfe ankommt, eben auch im Kriegsgebiet. Die Hilfe auch ankommt bei den kleinen Menschen. Aber auch Holz, ein Gut, das sehr teuer geworden ist. Wir haben in der Ukraine eine Teuerung von knapp 30% und Holz ist doppelt so teuer. Was ganz spannend ist, unsere Chauffeure erzählen uns immer wieder, an der Grenze von der Ukraine nach Ungarn stehen lastwagenweise Holz, das in den Westen exportiert wird. Die Menschen selber im Land sindern, haben zu wenig, können sich das nicht leisten, aber verkauft nach außen wird. Wie sinnvoll ist das? Ist eine wirtschaftliche oder politische Frage, die beantworte ich nicht. Wir möchten den Menschen helfen, dass sie Wärme haben. Das ist beispielsweise auch ein Bild aus Moldawien. Das ist nicht irgendein Nostalgiebild für Sie, ein Pferdefuhrwerk am Sonntag. Das ist das Beförderungsmittel, das diese Dame hat. Das ist die Großmutter von dem Kind. Die Eltern vom Kind in Europa am Arbeiten, damit etwas Geld reinkommt. Aber es reicht nirgendwo hin. Dankbare Gesichter und man packt gerne an, um das Holz zu verräumen. Wir kaufen auch wieder Generatoren ein, das nur in der Ukraine. Wozu? Diesel ist ja auch teuer. Auch vieles funktioniert nur mit Strom. Wir alle nutzen unser Handy, auch in der Ukraine ist das sehr verbreitet. Noch fast mehr als bei uns. Und so brauchten wir schon im letzten Winter rund 100 Generatoren zu unseren Partnern. Und diesen Winter gibt's auch, haben wir auch jetzt wieder etwa 100 eingekauft und verteilen die unseren Partnern, damit sie die sinnvoll einsetzen können. Wo braucht's die? Wir sehen da Rostik in Mukachevo. Das ganz im Westen der Ukraine, da spüren sie nicht viel vom Krieg. Sie sehen keinen Soldaten rumspazieren. Aber im letzten Winter war es so, in den 24 Stunden pro Tag hatten sie während 8 Stunden Strom. Sie wussten aber nicht wann. Irgendwann hat Strom und dann wieder lange nicht mehr. Und so können sie überbrücken. Können Handys aufladen, können einen Kühlschrank betreiben für Medikamente beispielsweise. Dieses Bild ist entstanden, als Rostik seinen großen Generator bekommen hat. Und es ist das einzige Gebäude, das damals in dieser großen Stadt, 80.000 Einwohner, das einzige Gebäude, das Licht hatte an dem Abend. Das muss ganz speziell ausgesehen haben, dass die Kirche Licht hat und die Regierungsgebäude nicht. Und so helfen wir den Menschen. Wir helfen aber auch da mit Zeit. Sich hinsetzen, zuhören und die Einsamkeit der Menschen ein bisschen verschönern. Viele Menschen brauchen Hilfe. Wie gesagt, der Staat Ukraine, der läuft. Die arbeiten, aber sie sind gar nicht in der Lage, alle Menschen gleich zu betreuen. Die Not ist so groß und so sind in 4 Städten City Aid Center und in den nächsten 4 sind wir am Aufbauen, wo Flüchtlinge vor allem hin können, um Hilfe zu erhalten. Hilfe mit Lebensmitteln, Hilfe mit Kleidern. Diese junge Mutter, wie hätte sie ihr Kind rumtragen sollen? Einfach ohne das, ich weiß gar nicht, wie man dem Ding sagt. Sie ist dankbar, dass sie die Hilfe bekommt, die sie sonst nicht bekommen im Land. Und unsere Partner nehmen sich Zeit für Seelsorge, nehmen sich aber auch Zeit, um den Menschen beim Alltag zu helfen. In der Ukraine ist das dasselbe, wie wenn wir in der Schweiz umziehen. Die Bürokratie will auch gemacht sein. Die kleinen Renten müssen beantragt werden, wenn man vom Osten in den Westen geht. Und ich glaube, von Zürich nach Bern zu ziehen ist einfacher als von der Ostukraine in den Westen. Und so helfen unsere Partner auch bei diesen Behördengängen. Wir helfen aber auch da, wo der Krieg ist. Wir sind wieder in Dnipro. Unser Missionsleiter Matthias Schöni hat im September Verletzte vom Krieg besucht. Er hat mit ihnen gesprochen und gefragt, was beschäftigt euch? Wie geht's euch? Er hat mal zugehört und er war schockiert, wie traurig und wie desillusioniert die Menschen sind, die Männer da sind. Sie lachen da wohl auf dem Bild, macht man ja für ein Foto. Aber sie haben selber Angst um ihr Land. In der Ukraine ist auch die Korruption mit dem Krieg wieder am Steigen. Die haben an der Front erlebt, was es heißt, Geschosse um die Ohren fliegen zu haben. Sie haben aber auch erlebt, was die Korruption alles kaputt macht. Frustrierend. Stefan Bokocz, ein Pastor in Dnipro, nimmt sich die Zeit für die Soldaten, spricht mit ihnen, betet mit ihnen, versucht ihnen zu helfen in ihrer seelischen, geistlichen Not. Und wir dürfen mithelfen, diese Reha-Zeit zu verbessern. Sie dürfen einmal ausraten, welches Bett zuvor in dem Zimmer war, was der Standard der Spitalbetten in der Ukraine war. Und wir dürften die Alten aus der Schweiz mitnehmen, immer wieder. Bei uns aussortiert in der Ukraine, Top-Qualität. Stellen Sie sich vor, Sie liegen einige Monate in diesem Spital, auf diesen Nestern. Ich weiß nicht, wie schnell das die Erholung ist. Aber auch Projekte, die vor dem Krieg schon liefen, die schon gebraucht wurden. Ein Frauenhaus, ein Haus, wo Frauen hin können, die misshandelt wurden oder die selber Alkoholprobleme hatten, Drogenprobleme. Diese Projekte laufen alle weiter. Der Alltag ist auch in der Ukraine nicht stehen geblieben. Diese 6 Frauen beispielsweise in Uman sind froh, ein Dach über dem Kopf zu haben. Ilona erzählte uns ihre Geschichte. Die junge Frau ist 31. Die letzten 13 Jahre, bevor sie in das Frauenhaus kam, war sie entweder unter Drogen oder alkoholisiert. Sie hatte ihren Jungen. Sie weiß nicht, wer der Vater ist. Sie fragt sich auch, wie habe ich den durchgebracht bis jetzt? Sie hatte einen schweren Unfall, als sie betrunken war, wurde aufgelesen. Ihr Sohn war zu Hause, alleine, in einem Loch. Im Spital wurde sie weggeschickt. Jemand, der so unter Alkoholeinfluss steht, wollen sie nicht haben. Und wurde ins Frauenhaus nach Uman gebracht. Sie machten die Türe auf für sie, pflegten sie, bis die Verletzungen wieder besser waren und dann ging es an das Harte. Ein kalter Entzug. Die Frau ist das erste Mal trocken seit vielen, vielen Jahren. Sie hört von Gott. Am Anfang denkt sie, mit was habe ich das verdient? Dass mir jemand hilft, wäre doch besser gestorben. Heute ist sie dankbar, dass sie eine neue Chance bekommen hat. Für sich und vor allem für ihren kleinen, jungen Sohn eine Chance ins Leben. Diese Zeit im Frauenhaus wird vorübergehen, 6 Monate in der Regel, manchmal etwas länger. Dann sollte sie wieder auf eigenen Füßen stehen. Aber sie wird begleitet werden, und ihm und seinen Leuten. Auch Großfamilien braucht es immer noch. Kinder, die kein Zuhause haben, weil die Eltern nicht in der Lage sind, das Kind zu betreuen. Wegen Alkoholproblemen ist sehr häufig, weil die Eltern weg sind. Und jetzt neu auch, weil die Eltern im Krieg umgekommen sind. Und diese Pflegefamilien sind beeindruckend. 10, 12 Kinder zu den 5, 6 eigenen dazu in einem Haus. Alle Eltern da, die 2, 3 Kinder haben, wissen, wie viel Arbeit 2, 3 Kinder geben. Stellen Sie sich vor, Sie haben 10 zu Hause und ein Teil davon traumatisiert mit schwierigen Vergangenheiten. Sie werden vom Staat unterstützt als Großfamilie, aber es reicht nicht. So stopfen wir die Löcher, die in der Haushaltskasse entstehen, damit die Kinder eine Zukunft haben, damit die Kinder auch Werte mitbekommen, christliche Werte, wie das Leben gelebt werden könnte. Die meisten erleben was anderes. Und das sind ganz kleine Kinder, aber auch junge Erwachsene, dankbar, ein neues Zuhause zu finden. Ein Zuhause, das sie auch ermutigt oder nötigt, zur Schule zu gehen. Oft sind die Kinder sich das gar nicht gewöhnt, dass jemand das sagt. Jetzt gehen wir in die Schule. Einige waren noch nie. Weil die Schule wäre ja eigentlich gratis in der Ukraine. Aber man muss das Schulmaterial mitbringen. Aber das kostet viel Geld. Und die sozial schwachen Familien überlegen sich zweimal. Kaufe ich ein Schulheft oder kaufe ich ein Pack Teigwaren? Was würden Sie machen in der Lage? So dürfen wir jedes Jahr immer wieder viele Kinder neu einschulen. Den Schultag mit auf die Reise geben, der aus der Schweiz kommt, gefüllt mit Schulmaterial, dass sie lernen dürfen. Und gerade in der Ukraine, im Krieg, dass trotz Krieg die Schule weitergeht, dass sie lernen können, vielleicht auch lernen können aus den Fehlern von anderen. Und es ist auch da, als Projektleiter sieht man immer wieder die schönen Bilder, Begeisterung, wenn man den Schultag auspackt und vielleicht noch etwas mehr drin ist, als unbedingt nötig für die Schule, eine Wertschätzung. Wie geht Schule in der Ukraine jetzt? All die Schulen, die Schutzräume haben, die dürfen so viele Kinder ins Schulzimmer lassen, wie Platz haben im Schutzraum. Ein Bombenalarm ist im ganzen Land Alltag. Und dann geht's in den Keller. Da, wo es keine Schutzräume hat, ist die Schule zu. Der Online-Unterricht findet statt. Ein guter Nebeneffekt von der Corona-Krise. Die Online-Schule funktioniert in der Ukraine. Eigentlich. Bei uns zu Hause, wir alle haben vermutlich einen Internetanschluss, wie einen wollen. Das ist in der Ukraine nicht so üblich. In den kleinen Hütten einen Anschluss zu haben ans Internet, selten. Und mit dem Handy ist es einfach etwas schwierig, die Hausaufgaben dann wirklich mitzubekommen. So richten unsere Partner in ihren Kirchen von Montag bis Freitag auch Schulzimmer ein. Da stehen Laptops, damit die Kinder trotzdem die Schule besuchen können und immer so abwechselnd einen halben Tag die, den nächsten halben Tag die anderen, dass die Lücke nicht größer wird. Ich habe viele soziale Projekte jetzt erwähnt. Unsere Partner machen das mit Herzblut. Mit Herzblut ist es aber auch immer verknüpft mit Gott. Wenn ein Kinderprogramm stattfindet, sie finden Zeit, sie nehmen sich Zeit, um von Gott zu erzählen. Wenn ein Secondhand-Laden bei der Kirche eröffnet wird, sie nehmen sich Zeit, um von Gott zu erzählen. Und die Menschen wollen lesen, wollen hören. Sie wollen eine Hoffnung. Irgendetwas muss ja besser sein. Und so verteilen unsere Partner viel, viel Literatur. Das war ja auch im vergangenen Jahr, als der Krieg ausgebrochen ist, im April. Fragten wir unsere Partner, was braucht ihr? Wie können wir euch helfen? Und schon damals, kurz nach Ausbruch, als alle Läden leer waren, kam sehr schnell die Info, schickt uns Literatur, ukrainische Literatur, Bibeln. Die Menschen wollen lesen. So machen wir das. Da ist eine Frauengruppe entstanden in Slawiansk. Das ist 50 Kilometer von der Kriegsfront entfernt. Die Frau des Pastors sitzt jede Woche 2-3 Mal mit den Frauen zusammen und studiert die Bibel, liest in Zeitschriften über den christlichen Glauben. Menschen, die vor dem Krieg nie in eine Kirche gegangen wären. Höchstens in die orthodoxe Kirche, weil man dahin muss, weil der lokale Priester das ja will. Die finden den Weg in die Kirche. Der Wunsch kam in diesem Jahr auch auf, wir haben viele ältere Menschen, die keine Brille haben und die Bibel kaum lesen können. Ich kenne das Problem, die ist ja immer so klein geschrieben. Gibt es nicht ukrainisch Großdruckbibeln? Gibt es einkaufen, verteilen, damit die Menschen auch selber lesen dürfen? Ja, die Kirchen sind voll. In Uman war vor dem Krieg ein Gottesdienst am Sonntag. Heute darf Dima 3-mal predigen, jeden Sonntag, mindestens, weil die Kirche 3-mal voll ist. Weil die Menschen Gemeinschaft suchen, weil die Menschen von Gott hören wollen. Klar, es gibt auch solche, die kommen, weil sie wissen, in der Kirche gibt es Hilfe. Völlig okay, ist für uns kein Problem. Das Gute ist, bis sie die Lebensmittel bekommen, müssen sie 1 Stunde zuhören. Und das eine oder andere bleibt hängen. Sie müssen mir ja auch zuhören. Sie gehen aber auch zu den Menschen hin. Andriy, ein Landwirt im Osten der Ukraine. Ein Berufsleben lang hat er seinen Bauernbetrieb aufgebaut. 1 Rakete und alles sieht so aus. Andriy braucht nicht 10 Bibelverse um die Ohren geschlagen und zu hören, wie gut das Gott ist. Andriy braucht jemand, der zuhört, der mit ihm anschaut, wie schlecht, wie schlimm das ist und sich Zeit nimmt für ihn. Auch das gehört zum Glauben. Und wir dürfen immer wieder Bilder bekommen von Taufen. Die Kirchen in der Ukraine sind noch etwas traditioneller als bei uns. Die Täuflinge, schön in weiß, man erkennt sie gut. Junge, ältere, alte Menschen, die sich für Gott entscheiden. Die sagen, ja, mit diesem Gott will ich leben. Mit ihm will ich unterwegs sein. Der Einsatz lohnt sich. Wir sehen unsere Partner, die Montag bis Samstag arbeiten und nachher am Sonntag Gottesdienste feiern, Menschen taufen. Die 2 Herren, die Sie da sahen, die Taufe durchführen, die heißen beide Dimas. Und das sind Top-Manager. Also die können 7 Projekte parallel managen und fragen nach dem 8. Aber wenn Sie das Gesicht jetzt da von Dima aus Uman sehen, Sie sehen, diese Taufe ist nicht einfach noch so ein Nebenjob, den er noch hat. Sie sehen seine Freude, dass sich ein Mensch für Gott entscheidet. Ein Highlight für ihn. Auch der andere Dima schreibt uns das immer wieder. Ein Highlight, ein Dankeschön für das, was wir tun. Auch zu erleben, dass es sich lohnt. Ein Dankeschön. Für was sollen die Menschen danken in der Ukraine? Ich finde das noch schwierig. Ich weiß nicht, ob Sie wie ich täglich SRF durchklicken, bis Sie die Ukraine-News lesen. Einfach zu mal schauen, was da kommt. Viel zu danken gibt es da nicht. Was soll ein Kind Danke sagen? Dass seine Kindheit, seine Jugend zerbombt wird? Dass das häufigste Geräusch im Unterricht die Sirene ist, für in den Schutzkeller zu springen? Soll ich dafür dankbar sein? Ich finde es schwierig. Und ich finde es auch frustrierend. Da baut man etwas auf, als beispielsweise als Unternehmer in der Ukraine, und alles ist kaputt. Und dann soll man dankbar sein, dass Hilfe kommt. Schwierig. Wenn Sie heute nach Hause gehen, nach den Minuten, wo Sie mir zugehört haben und ein schlechtes Gewissen haben, dann habe ich was Falsches gemacht heute. Das ist nicht mein Ziel. Ich will auch nicht möglichst große Spenden Ihnen aus der Tasche ziehen. Ich möchte Ihnen aufzeigen und auch Danke sagen, was Sie mithelfen zu ermöglichen, dass unsere Partner helfen können, dass wir alle den Menschen helfen können, die in Not sind. Erwarten Sie manchmal auch einen Dank vom Nächsten? Ich schaue jetzt meinen Göttibuben an. Wenn ich ihm was geschenkt habe, muss er mir doch danken. Sorry, Raphael, mein Opfer. Geht es Ihnen manchmal nicht auch so? Sie erwarten den Dank. Unserem Partner geht es auch so. Manchmal denken Sie, der könnte mir jetzt schon danken sagen, dass ich immer wieder zu ihm rausfahre, in diese gefährliche Zone, aber nichts kommt. Ja, Danke sagen. In schwierigen Zeiten, ja, ich tue mich schwer. Gott lehrt uns einen dankbaren Lebensstil. Gott lehrt uns, wir sollen für alles danken. Paulus hat den Auftrag bekommen, das auch aufzuschreiben, in Kolosser 2, Vers 6 und 7. Die möchte ich euch vorlesen. Geht es darum? Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf, bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Sie haben sich gemerkt, ich habe nicht nur den Vers 7d erwähnt, dass wir genug danken sollen, sondern es fängt früher an. Ich gehe davon aus, dass Sie der biblischen Botschaft, das, was da drin steht, dass Sie die mindestens schon mal gehört haben, nicht ganz schlecht finden. Paulus fordert seine Leser heraus, das Leben ganz auf Gott auszurichten, bevor er vom Dank spricht. Das Leben auf Gott auszurichten, da gibt es einen ganz einfachen Vers. Beispiel, der wird dreimal erwähnt. Und der ist in Lukas 10, Vers 27. Einen Moment. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und deinem ganzen Verstand. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Die meisten von uns haben das schon gehört. Ist noch schwierig. Auch für mich. Paulus greift da nach. Er zeigt uns auf, wie das vielleicht einfacher sein könnte, dieses Umsetzen. Indem, dass wir in Gott verwurzelt sind. Er braucht das Wort. Eine Wurzel, die fest ist, die den Stürmen des Lebens trotzt. Wenn wir in den Bergen unterwegs sind, beispielsweise, staune ich immer wieder ab Bäumen, die sich irgendwie an den Felsen festkrallen können. Wie das irgendwie funktioniert, dass die Wurzeln Wasser finden, damit sie leben. Paulus fordert uns heraus, dass wir das Wort von Gott kennen und uns daran auch festkrallen wie ein Baum, verwurzelt sind. Und wichtig ist auch, dass wir unseren Mitmenschen die Zeit lassen, auch dass sie verwurzelt sein können, dass sie die Wurzeln finden, die festhalten. Und vielleicht müssen wir mal unterstützend dastehen. So sehen das auch die ukrainischen Partner. Viele sind verunsichert und sie möchten mit ihren Wurzeln in Gott den anderen beistehen, ihren Mitmenschen beistehen? Wie tief gehen ihre Wurzeln in Gottes Wort? Wie tief gehen ihre Wurzeln zu Gott? Eine Frage, die nur sie beantworten können. Paulus fordert uns auch auf, dass wir auferbauend, aufbauend, ausbauend mit Gott unterwegs sind. Dass wir nicht einfach die Geschichten, die wir mal kennen, die konservieren wir im Kopf und das war's. Dass wir mehr wissen wollen. Auch das kann anstrengend sein. Die Bibel zu lesen kann anstrengend sein, sich weiterzubilden. Für mich ist das täglich eine Herausforderung. Ich lese beispielsweise sehr gerne zuerst Zeitung und dann einen Roman und dann lange, lange kein Sachbuch. Weil das ist so mühsam. Und ich musste mir wie eine Regel schaffen. Wann befasse ich mich mal mit der Theorie von Gott, mit Theologie? Mittlerweile ist es so, wenn ich zur Arbeit fahre, die Stunde im Zug, darf ich theologische Texte lesen. Kann ganz schön anstrengend sein, morgens um 6:30. Aber ich lerne Gott kennen. Besser kennen, theoretische Sachen, die ich vielleicht so aus der Bibel nicht herauslesen würde, die andere für mich vorgedacht haben. Vielleicht müssen auch sie einen Weg finden, wie sie ihre Beziehung, ihren Glauben an Gott ausbauen, wie sie sich weiterbilden mit Gott, bei Gott. Und dann kommt eben die Dankbarkeit, der letzte Vers. Und letzter Teil. Dankbar zu sein für alles, was wir bekommen. Ich bin dankbar für alles Schöne, alles Gute. Aber jeder von uns hat mindestens eins, vermutlich mehr, auch schwierige Erlebnisse, Prägungen, die nicht so einfach sind, um dankbar zu sein. Ja. Und da soll ich dankbar sein. Ich möchte Ihnen Mut machen, das zu versuchen. Ich bin ursprünglich Bäcker und ich schaue mir auch heute noch gerne Rezepturen an. Da steht vielfach, man muss reichlich noch Zuckerguss darüber geben. Ein Bild von einem Muffin, reichlich Zuckerguss. Paulus fordert uns auf, reichlich zu danken. Dass es sehr viel ist, dass es übertropft. In der Lutherbibel steht eben das Wort reichlich. Ich möchte Ihnen Mut machen, dass Sie unserem Gott reichlich danken. Fangen Sie mit dem an, was einfach ist. Das Schöne, das Gute in unserem Umfeld. Und wagen Sie sich auch ans Schwierige, auch wenn es eben schwierig sein kann. Aber so sind sie unterwegs mit Gott und sind unterwegs, einen dankbaren Lebensstil zu leben. Ich möchte heute auch Ihnen schon zuerst mal Danke sagen. Ja, wir sind in der Weihnachtspäckle-Aktion. Sie sind in der Weihnachtspäckle-Aktion. Und ich darf den Dank schon im Vorfeld von all den Menschen im Osten weiterleiten. Dass Schweizer, das sind jetzt ein paar Zuge, bereit sind, lastwagenweise Päckle zu packen. Im letzten Jahr durften wir 120.800 Päckle nach Osteuropa bringen. 3.800 Päckle bringen Sie in einen Lastwagen, in einen Sattelschlepper. Wenn Sie morgen einen auf der Straße sehen, können Sie mal ausrechnen, wie viele das losfahren werden. Wir sind dankbar um all die Helfer, die ein Päckchen zu Hause machen, um all die Helfer, die unsere Päckchen in die Lastwagen bringen, zu den Menschen. In die Gebiete, wo es nicht so einfach ist. Und ich möchte Sie kurz mitnehmen nach Moldawien. Auf Familienbesuch. Nein, nicht bei dem Vater mit der Tochter, die uns so freundlich winken. Wir gehen zu Theodissa nach Hause. Theodissa ist 82 Jahre alt. Lebt alleine in ihrem Häuschen in Moldawien, in einem kleinen Dorf. Ihr Mann ist gestorben, ihre Kinder im Ausland. Ja, wir haben mit ihr viel gelacht in der Stube, in dieser engen Stube. Sie hat gefragt, woher kommt ihr? Warum kommt ihr nach Moldawien? Hat sich gefreut über das Päckli und die Socken, die sie bekommen hat. Das sind übrigens die dritten Socken, die sie übereinander trägt jetzt. Es ist schon warm in dem einen Raum, aber der Boden unten ist Lehm. Ja, sie wollte uns eigentlich nicht ziehen lassen. Immer wieder sagt sie, ihr bleibt doch zum Abendessen, wir müssen weiter, wir sollten weiter. Und immer wenn wir was gefragt haben, was vielleicht sie persönlich angeht, wie sie wirklich geht, ja, da ist das Lachen schnell verschwunden und man spürte, sie ist einsam, alleine und in den Wintermonaten kommt sie kaum aus der Hütte raus. Sie kann von ihrer kleinen Rente so knapp leben. Es hat nicht zu viel, aber es reicht. Irgendwann konnten wir uns nach der dritten Abendessen-Einladung losreißen. Aber bevor wir losgezogen sind, hat sie zu John, unserem lokalen Partner, gesagt, ihr müsst noch zwei Wege weiter in dieses kleine Haus rübergehen. Die Familie müsst ihr auch besuchen. Wir verstanden nicht, worum es ging. Unsere Übersetzerung sagte das wohl, aber wir hätten was verstehen sollen. Aber wir haben es nicht ganz verstanden, um was es ging. So sind wir in diese kleine, ja, das war wirklich eine Hütte, die Hälfte des Hauses am Zusammenfallen. Da drin wohnt der kleine Wassily, das ist der Junge, den Sie da in Front sehen, zusammen mit seiner Mutter. Das ist nicht die Dame, die Sie auch sehen. Die wollte nicht aufs Bild, seine Mutter. Seine kleine Schwester und diese ältere Dame. Das ist nicht die Großmutter. Die Mutter von Wassily ist als junge Frau weg vom Dorf, ab nach Chisinau. Da wird ja alles besser werden. Sie hoffte auf eine gute Zukunft. Plötzlich war sie schwanger. Wassily kam auf die Welt. Ihr Lebenspartner war da, schaute. Aber es war immer noch nicht besser geworden. Aber sie hoffte immer noch weiter. Plötzlich das zweite Mal schwanger. Der Partner weg. So viele Kinder will er nicht, das ist viel zu teuer. Haut ab, sie sitzt alleine da. Keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Kehrt zurück in ihr Dorf. Klopft bei Theodissa an. Sie ist weder verwandt, noch verschwägert, noch näher bekannt mit Theodissa. Sie weiß einfach von früher, die hat ein gutes Herz. Sie klopft an und fragt, mit dem kleinen Wassily an der Hand, dickem Bauch, darf ich bei dir wohnen? Ich verstehe, Theodissa, dass sie gesagt hat mit ihren 82, ich brauche kein Kleinkind mehr in meiner Wohnung, ich habe keine Kraft mehr und da kommt ja noch ein Kind. Ich verstehe sie. Theodissa hätte die Türe zuschieben können und sagen, schau weiter. Was macht Theodissa? Sie öffnet die Tür, damit die Familie für 2-3 Tage bleiben kann. Kauft in der Zeit diese Hütte, wo jetzt die Mutter mit dem Kind wohnt, den Kindern wohnt, mit dem wenigen Ersparten, das sie hat. Einfach so, dass sie ein Dach über dem Kopf haben. Und dann kommt die, sag jetzt mal, Leihoma dazu. Ist eine obdachlose Frau, auch im Dorf. Sie lebte in einem Stall. Auch sie besuchte Theodissa. Und Theodissa sagte, geh zu der Mutter, hilf ihr. Die wird demnächst das zweite Mal Mutter. Sie braucht Hilfe. Und der Wassily auch. So hat die kleine Familie ein neues Dach über dem Kopf bekommen. Sie sind dankbar, dass sie das haben. Ich durfte mit Wassily das Päckli auspacken. Das ist wunderschön, wenn Sie das auch mal erleben wollen, kommen Sie mit auf eine Päckli-Verteilreise. Es ist nicht ein Voyeurismus, sondern es ist ein Mitfreuen. Wir zwei haben uns an das Päckli gemacht. Wassily hat die Schokolade sofort erkannt, auch wenn sie auf Deutsch angeschrieben ist. Und wir mussten die natürlich testen. Er hat mir auch ein Stück gegeben. Und sie war gut. Und dann hat er die Seifenblätterli gesehen und das Fragen angeschaut, was das wohl ist. Habe es ihm vorgeführt. Haben Sie schon mal mit einem zweijährigen Seifenblätterli gespielt? Die Bewegung, die ist irgendwie in unseren Genen drin, dass man die zusammendrücken, zu Platz lassen werden muss. Und der kleine Junge hat gelacht. Irgendwann wollte er es selber probieren. Anfangs war ich mehr nass und keine Blasen entstanden. Aber irgendwann funktioniert es. Und in der halben Stunde, bis das Fläschchen leer war, lachte der kleine Junge so viel. Und immer wieder, wenn ich zur Mutter rüberschaute, sah ich auch ihr dankbares Lachen. Dass ihr kleiner Junge wenigstens für die halbe Stunde wieder ein Kind sein durfte, dass ihr kleiner Junge jetzt ein Plüschtierli hat und einfach mal Freude haben kann. Danke, dass Sie helfen, den Kindern so den Alltag zu verschönern. Danke, dass Sie auch helfen, dass die Päckle auch nach in die Ukraine gehen, in den Osten, das ist ein Dorf hinter Saporischia, zu Mischa. Er bekam ein Päckle mit Foto, hat sich darüber gefreut zu sehen, wer sein Päckle einpackt. Zusammen haben sie es ausgepackt, gestaunt, was drin ist. Und wenn sie das Lachen sehen, die Begeisterung, dass Mischa jetzt den schönsten, weichsten Teddybär besitzt, die besten Gummibärle genießen durfte, mich entschädigt das für den ganzen Aufwand mehr als nur nötig. Ja, danke, dass Sie mithelfen, strahlende Kinderaugen zu ermöglichen. Aber auch mithelfen, dass Senioren Besuch bekommen, ein Päckchen mit Lebensmitteln, die den Kühlschrank füllen. Sie bekommen auch einen Kalender mit Schweizer Bildern, Bibelversen. Weil irgendwann ist das Päckchen leer gegessen, die Socken sind gebraucht, aber so erinnern sie sich das ganze Jahr daran, wer da auf Besuch kam. Und sie freuen sich daran, zu sehen, wer an sie gedacht hat. Ja, und unsere Partner nehmen sich die Zeit, die 120.000 Päckchen zu verteilen. Es ist nicht so, dass die irgendwelchen Lagerhallen vor sich hingammeln, sondern sie nehmen sich die Zeit, zu gehen, zu verteilen. Vielen Dank, dass Sie da mithelfen. Ich komme langsam zum Schluss. Danke fürs Zuhören. Ich habe viel erwähnt. Vielleicht möchten Sie was genauer wissen. Ich bin nachher noch da. Fragen Sie mich. Oder lesen Sie nach. Ich freue mich immer, wenn ich reinkomme bei euch. Als erstes sehe ich das Leo-Info, das Aktuelle. Bedient euch, wenn ihr ein eigenes möchtet, wir schicken es euch gerne. Vielleicht möchtet ihr regelmäßig von unseren Partnern hören. Jede Woche verschicken wir ein SMS mit einem aktuellen Gebetsanliegen von irgendeinem Partner oder Projektleiter. Ja, danke, das habe ich gesagt. Vielleicht denken Sie, ich bin zu alt oder ich mache nicht so gerne Päckli, aber Sie lesen stricken, ist das, lesen ist Mundart, stricken gerne. Aber Ihre Verwandtschaft sagt, wir haben jetzt schon 10 Paar Socken, ich will keine mehr. Ich wüsste einen Ort, wo die sehr willkommen sind. Weiter stricken, wir übernehmen das gerne. Danke, dass Sie mithelfen, Mischa und all seinen gleichaltrigen, jüngeren und älteren Mitkindern ein Lachen aufs Gesicht zu zaubern. Vielen Dank.